Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen
Jan, hallo.
Ja, und mit mir, dem Dom.
Hallo Dom.
Hallo Jan.
Hallo Dom.
Hallo Jan.
Er hat seinen Namen fast vergessen.
Ja, jetzt hat fast seinen Namen vergessen.
Sich mit dem anderen Blonden verwechselt.
Ja. Den auf der anderen Seite.
Ah ja, so austauschbar, ja, ja.
Ja, 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 ihr Blonden, ihr seht ja alle so gleich aus.
Gleiche.
Genau, ihr weißhäutigen Blonden, ihr seht alle gleich aus.
Mensch.
Ja, echt, ey. Ich weiß also, wenn ich in Holland wach werde oder in Schweden, weiß ich auch nicht.
Denk, da bist du verloren.
Ich denke, wir sind das gleiche Land hier. Nein, um Gottes Willen, also jetzt hören wir mal auf hier. So, ihr Lieben, ja, wir sind wieder zurück und wir haben wieder jede Menge Fragen bekommen. Und zwar, wir haben diesmal aber auch Fragen bekommen zum Thema Gameplan. Ne? Das war Episode 118 und da sind so ein paar echt gute Sachen dabei. Also, ob wir da jetzt mit durchkommen, weiß ich nicht. Das kommt darauf an, wie krass wir zwei uns jetzt hier wieder verquatschen. Ne?
Ja. Das ist halt irgendwie unser Job hier gerade. Ne?
Ja.
Gut.
Dass wir uns verquatschen, ist unser Job?
Das auch.
Oder dass wir uns sortiert bekommen.
Sowohl als auch.
Liefern.
Also okay. Guck mal, die Fragen sind ja immerhin schon mal irgendwie nach Folgen so grob sortiert. Das ist doch schon mal was, ne? So, letzte Folge war schwerpunktmäßig eher...
Den Soziopathen.
Genau, und diese Folge war so ein bisschen
mehr...
Genau, guck mal. Es ist doch...
Und jetzt geht's einfach um das Thema Gameplan. Jetzt müssen
also bis, dass man so grünen Tee aufgießen und dann den Beutel nochmal benutzen, aber halt produktiv.
Ja, aber wenn dann so interessante Nachfragen kommen, ja gut. Aber je nachdem, was der grüne Tee für eine Qualität hat, kannst du den Beutel auch zusammen benutzen, ne?
Man nimmt's ihn fünfmal.
Fünfmal? Hast du so eine hohe Qualität?
Ich weiß nicht. Also, es kommt auch an, wo der Stoff herkommt.
Oh ja. Wobei, ich habe letztens bei Alnatura, Alnatura oder irgendeinem anderen Laden, habe ich gesehen, da wollten die für Kilo Matcha-Hafer, also nicht Matcha-Hafer, sondern Matcha-Pulver, wären dann umgerechnet 300 Euro, beziehungsweise bei der einen Marke wären es 600 Euro gewesen.
Pro Kilo?
Pro Kilo.
Crazy.
Ja,
vor
crazy.
Allem, ja. Du kannst Pulver ja auch nicht mehrfach aufgießen.
Nee, das ist
dann Pulver
weg.
Ist einmal und dann
ja, genau,
ist es fort.
Ja, genau, dann war es, ja. Wird schon weniger, ne?
Ey.
Ja.
Weil du bist so weise wegen der Wissenschaft.
Aber die verpacken das dann, ist schön, ne? Dann hast du so 10 Gramm und dann bezahlst du halt dann entsprechend deinen
auch
Anteil.
Richtig geil, wo du merkst, so komplett im Thema Marketing gefailt sind diese Leute von, hast du schon mal gehört, diese Löwenanteil-Dinger, die auf YouTube immer geschaltet werden? Und so, ja, du kriegst jetzt hier 8 Mahlzeiten für 87,50 Euro. Und du bist so, da hat keiner irgendein Gefühl bei. Es ist weder gut noch schlecht, du bist so, es sind einfach nur zwei Zahlen, aber da ist kein... Und dann versuchen sie immer in derselben Werbung zu rechtfertigen, das sei ja gar nicht so teuer, woran du mal merkst, das ist anscheinend relativ teuer, was auch so marketingtechnisch absolut blöd ist.
Der Hammer. Ja. Ich habe das mit meinem Matcha-Tee, habe ich das auch gehabt, tatsächlich. Da hatte ich mir bei Alnatura den geholt, da kosten irgendwie 10 Gramm, ich weiß nicht, 13 Euro oder so, oder 30 Gramm, 10 Euro. Also umgerechnet war es danach irgendwie so bei 300 Euro Kilo.
Und, warum ist Matcha teurer als Gras? Was ist los bei dir?
Ich weiß nicht, ich kenne die aktuellen Graspreise nicht. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall habe ich mal geguckt, was hat das Ding denn überhaupt für ein Zertifikat, ne? Und dann war das einfach so ein, ja, so ein Standard-Öko-Zertifikat, was auch große Discounter nehmen, weißt du, so.
Ich nenne es wirklich. Gekauftes Bio-Siegel?
Ja, ob das jetzt gekauft ist, weiß ich nicht, aber es hat halt so einen Hauch von, es könnte sich möglicherweise um so eine Art Greenwashing-Bio-Siegel handeln.
Hm. Du meinst, dass der Matcha-Tee nicht aus Freilandhaltung war, ja?
Ja, wahrscheinlich, genau. Und der ist auch ziemlich schlecht behandelt worden. Auf jeden Fall, der Punkt ist auf jeden Fall der, dann habe ich einfach mal geguckt im Internet auf einer Seite, wo es dann auch diesen sogenannten Bio-Matcha gab, mit dem gleichen Zertifikat etc. Und dann habe ich dann fürs Kilo 30 Euro bezahlt.
Lecker.
Ist geil, ne?
So muss das.
So muss das, genau. Jetzt habe ich nur noch so einen Haufen Pestizide im Körper, ja. Mm. Aber okay. Gut, soviel zum Thema Matcha. Ihr Lieben, also kommen wir zu den Fragen. Ne? Wir haben ja jede Menge vor uns. Also, Frage Nummer 1 war, wir hätten in der Folge 118, also nochmal kurz wiederholt, Gameplan der Selbstverteidigung sinnvoll oder überhaupt realistisch? Da kam jetzt die Frage, ihr habt das Thema verbaler Umgang angeschnitten. Was sind eure Tipps, um in hitzigen Situationen ruhig zu bleiben, ohne dabei unterwürfig zu wirken? Also ich finde, wenn ich jetzt mal, darf ich anfangen?
Du darfst, du darfst. Ich bin heute sehr gütiger Tag.
Ja, aber du fingst mir gerade schon an so...
Nee, ich habe mich schon mal warm gemacht.
Ja, also ich finde, die Frage ist halt immer, was ich manchmal so mitbekomme in meinen Trainings, dass oftmals Menschen das Thema Freundlichkeit als unterwürfig definieren. Irgendwie kommt manchmal so diese unglückliche, ich nenne es jetzt mal wirklich unglücklich, diese unglückliche Ansicht, dass man anfängt dann in einer Selbstverteidigungssituation laut wird und rumschreit, ja, und anfängt da irgendwelche Grenzen aufzuzeigen verbal und also ganz ehrlich, das ist für mich jetzt kein Zeichen von Stärke, ne? So, und genauso wenig ist Freundlichkeit, ne? Also freundlich, aber bestimmt jetzt keine Unterwürfigkeit, sondern für mich drückt das einfach je nach Situation, wenn es halt passt, einfach aus, dass ich ruhig bleibe und dass dann hoffentlich mein Gegenüber denkt, krass, warum lässt der sich hier gerade nicht auf mein Spiel ein? Wieso lässt er sich jetzt hier nicht beunruhigen?
Verunruhigen?
Oh mein Gott. Jan?
Unverruhigen. Nein.
Warum lässt er sich nicht irritieren? Auf jeden Fall. Wenn das dann authentisch ist, diese Haltung, ja, weil das ist halt einfach das Wichtigste in der Selbstverteidigung, dass ihr einfach authentisch sein sollt in der Rolle, die ihr dann gerade seid, ja. Und wenn ihr das seid, dann wunderbar. Dann könnt ihr auch freundlich sein und absolut nicht unterwürfig wirken. Wichtig ist halt nur dann auch, ne, freundlich und freundlich sind halt auch, ihr habt ein paar, zwei paar verschiedene Schuhe, weil wenn ich jetzt auch noch meine Körpersprache natürlich unterwürfig ist und ich freundlich bin, dann kann es natürlich unterwürfig wirken, ja, aber grundsätzlich, wenn ich eine entsprechende vernünftige Körpersprache habe, die nicht unterwürfig wirkt und ich dann gleichzeitig einfach noch freundlich und bestimmt bin, hey, das ist doch in Ordnung. Ja, da kann mir eigentlich keiner einen Strick draus drehen. Und wenn er euch einen Strick draus drehen möchte, dann hat er eh vor. Dann könnt ihr euch eigentlich verhalten, wie ihr wollt. Dann sucht die Person eh irgendeinen Grund, euch auf die Moppe hauen zu können oder euch irgendwas anderes Böses antun zu können. Also von daher, ich denke mir auch, für die Leute, die einfach drumherum stehen und sich das Ganze angucken, filmen etc., macht das auch nachher in der juristischen Nachbetrachtung einfach Sinn, dass ihr in der Situation cool geblieben seid, freundlich bestimmt, bla bla, ne? Und dass dann das nachher auch so wirkt, als wärt ihr kein Aggressor oder Aggressorin, sondern ihr werdet wirklich die Person, die einfach jetzt dumm angemacht wird. So, jetzt mal so rein strategisch betrachtet, taktisch.
Ich denke mal, der erste, also du bist fertig?
Ja, ich bin fertig.
Okay, dann darf ich jetzt?
Ja.
Cool, dann mache ich
jetzt. Gott, was hast du das denn jetzt hier für eine unterwürfige Tour hier?
Ich dachte mir, ich probiere mal unterwürfig zu sein heute. Nein, aber.
Okay, freundlich, aber unterwürfig. Ich hole die Gerte gleich, Sklave.
Also, so eine Grundregel in der Verkaufspsychologie oder Wirtschaftspsychologie generell ist so ein bisschen, ich kann nichts an jemanden verkaufen, der es nicht kaufen kann oder will, sondern ich kann nur an Leute verkaufen, die vielleicht überlegen, irgendwas zu kaufen oder die vielleicht auch irgendwie Geld rumliegen haben und es auch irgendwo reinstecken wollen oder so. Also ist halt, ich habe jemanden, der eh persönliche Probleme hat und generell gerne Kohle ausgibt, die er nicht hat. Aber ne, die Idee ist ja klar. Das heißt, ich kann, selbst wenn ich sehr begabt bin in dieser Hinsicht, jemanden, der komplette Ablehnung gegenüber diesem Thema empfindet, nicht etwas aufschwatzen, was diese Person wirklich nicht haben will, normalerweise. Ich kann es der Person schmackhafter machen, aber dieser Gedanke von, ich muss gegen eine Person arbeiten, ist immer so ein bisschen tricky. Was ich ganz interessant finde, ist, das habe ich von jemandem gehört, der eher so in der Intelligence-Welt und weniger so in der Militärwelt unterwegs ist. Der hat nämlich gesagt, dass immer für Informationsermittlung wurde eben nicht versucht, das primäre Ziel anzusprechen. Das heißt, ich gucke mir an, wer auch immer die Person ist, die quasi für mich die Primärquelle für was auch immer ich wissen muss irgendwie ist, sondern ich probiere halt über Bande jemand anderen anzuspielen, der dieser Person nahesteht. Das heißt, als Beispiel, wenn ich irgendwie wissen muss, was irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Betrieb und ich weiß nicht so richtig, was da drin läuft, wie auch immer, dann frage ich halt irgendwie eine Person, die vielleicht eh so ein bisschen Zoff mit dem Chef hat und dann finde ich da so ein bisschen raus, was läuft denn im Betrieb nicht so ganz richtig. Also ich gucke, dass ich mir jemanden suche, der eh vielleicht ein gewisses Interesse daran hat, gerade einfach diese Information zu teilen. Und dann machen wir da irgendwie einen Tauschhandel draus. Ich gebe irgendwas und ich bekomme da irgendwas. Also ich gebe der Person irgendwas, sei es zum Beispiel irgendwie Bestätigung, vielleicht irgendwie jemanden, der einfach mal zuhört. Es ist ja egal, was es jetzt gerade ist, aber ich gebe der Person was, ich bekomme dafür was und auf einmal ist das ganze Ding gedreht. So, der Grund, warum ich das jetzt alles gesagt habe, ist, wenn ihr jemanden habt, der sich hundertprozentig sicher dabei ist, dass er euch den Arsch versohlen möchte, ist die einzige Art und Weise, wie ihr die Person davon abbringen könnt, die Person zu schockieren. So, das heißt, da ist nichts mit freundlich und wie auch immer. Das ist, okay, das ist eine nischige Situation, in der ihr hoffentlich niemals steckt, weil das ist halt etwas, wo wir gar nicht mehr groß mit deeskalativen Mitteln irgendwie arbeiten können. Da gibt's einfach auf die Mappe und dann muss es irgendwie rein physisch ausgetragen werden. Das ist schade, das machen wir hier im Training, das können wir hier im Podcast schlecht irgendwie abbilden. Aber wenn es eben noch einen Spielraum gibt, zwei Sachen können helfen. Nummer eins, ich kann eventuell auch schon so ein bisschen damit schocken, dass ich mich von jemandem nicht aus der Ruhe bringen lasse. Das ist das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Mhm. Das heißt, normalerweise, wenn ich in brenzlige Situationen gekommen bin, ich aber wusste, im Zweifelsfall überlebe ich das, wenn ich mich jetzt mit dem anlege, dann habe ich normalerweise probiert, ich bin erstmal vielleicht freundlich gewesen und im Laufe des Gespräches habe ich einfach nur, als ob ich quasi aus einem Bild immer weiter die Farbsättigung rausdrehe, immer weniger Emotionen drin gehabt, aber bin sehr, sehr ruhig geblieben. Das heißt, man ist erstmal vielleicht freundlich und dann entfärbt das Ganze so ein bisschen. Und dann habe ich mit der Person einfach relativ ruhig, also mit ruhig meine ich nicht unbedingt jetzt, ne? Es geht einfach nur darum, dass ich nicht aufbrausend bin, dass ich gucke, dass ich so ruhig wie möglich und so klar wie möglich kommuniziere und vor allem, dass man gegenüber merkt, eigentlich bin ich relativ entspannt, obwohl ich gerade aus seiner Sicht in Gefahr bin. Und das nimmt schon mal auf mehreren Ebenen einfach viel Druck aus der Situation raus. Nummer eins, auch unterschwellig, wenn ich Stress empfinde, kann ich mein Gegenüber mitstressen. Das beste Beispiel sind Kinder, die unter 18 Monate alt sind. Normalerweise verstehen die noch nicht sonderlich viel von dem, was man sagt, oder der Schwerpunkt der Kommunikation ist noch nicht auf den gesprochenen Worten, sondern vielmehr auf dem, was quasi durch, ich will jetzt nicht sagen, durch Spiegelneuronen aufgenommen wird, aber alles, was so passiv läuft. Das heißt, Körpersprache, Ton, solche Geschichten. Ne? Das heißt, irgendwie der Ton einer Nachricht ist da viel wichtiger als das, was gesagt wird. Und das ist in solchen Geschichten auch immer relativ wichtig. Das heißt, wenn man gegenüber merkt, ich bin relativ entspannt, habe ich letztens noch jemanden sagen hören, fand ich einen sehr interessanten Take, dass die einprägsamsten Bösewichte die sind, die ihren Gegenüber sehr gelassen drohen und nicht die aufbrausen und durch die Gegend. Und das ist so die Idee dabei. Ne? Also es lässt jemanden anders fühlen, wenn ich merke, ich bin gerade relativ ruhig, obwohl mir gedroht wird, weil ich mich so wohl in der Situation fühle. Es lässt Leute komisch fühlen. Das heißt, das wäre so mein Tipp dafür, wenn ich sage, okay, ich kann freundlich sein, weil es schadet nicht, freundlich zu sein. Aber wenn ich halt merke, okay, freundlich sein wird gerade als Schwäche interpretiert, dann drehe ich diesen Regler etwas runter. Und dann geht es nicht darum, dass ich unfreundlich werde oder dass ich rumbrülle. Weil jemand, der rumbrüllt, hat eine Menge zu verstecken. Jemand, der rumbrüllt, ist schwach. So, und dann ist halt der Moment, wo ich merke, okay, ich rede relativ ruhig. Ich habe dir doch von der Situation erzählt, die ich in Hamburg hatte, wo dann diese Schlägerei ausgebrochen ist. Ne?
Ja, hat sie letztens
erzählt. Da hat ja im Endeffekt irgendwie wirklich so ein 19-jähriger Typ, der an der Kasse gearbeitet hat, diesen Typen, der da total durch den Laden gewütet ist, einfach festgehalten. Ne? Wurde er dabei irgendwie am Arm gekratzt, hat er irgendwie so einen Cut am Arm. Ne? Bin ich danach zu ihm hingegangen, meinte so, hör mal hier, übrigens, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, hier dein Arm ist offen, ne? Guck mal, dass du dich darum kümmerst, nicht, dass es irgendwie infiziert. Dann hatte ich ihm gesagt, so, ich weiß gar nicht, worüber wir gesprochen hatten irgendwie noch. Da meinst du, ja, der war schwach, der hat gebrüllt, der war schwach. Der Typ, den er festgehalten hat, war ein mit 30-jähriger Boxer, habe ich später rausgefunden. Ne? Und dieser Typ, der da an der Kasse gestanden hat, war so ruhig mit sich selber, dass er dieses Rumgepöle einfach nur als albern und schwach empfunden hat. So, und da ist einfach dieses Ding, wo ich merke, okay, das sind unterschiedliche vielleicht auch Kulturen, aber jeder Mensch hat direkt diese unterschwellige Assoziation, unabhängig von kultureller Prägung, Ruhe in einer Gefahrensituation strahlt Kompetenz aus. Das wäre so mein Take auf die ganze Geschichte.
Ja, also das war so die Kernaussage, die ich auch getroffen habe. Ne? Also, weil, ja, haben wir eigentlich auch schon ganz oft drüber gesprochen. Gehen wir einfach zum nächsten Punkt, sonst sind wir gleich wieder 40 Minuten an dem einen Thema. Ne?
Deswegen okay. Wir uns darauf, ja.
So, das nächste Thema können wir sehr schnell abhandeln. Das ist jetzt keine Despektierlichkeit gegen der Person, die Frage gestellt hat, aber ganz ehrlich, das wird ja sonst wieder so ein rechtliches Massaker und wir haben ja keinen Bock auf eine Rechtsberatung und es ist einfach schwierig, das Thema, weil...
Ich lese gerade die Nachricht, ich weiß, was du meinst.
Die Idee eines präventiven Angriffs klingt riskant. Wie kann man erkennen, wann der richtige Moment dafür ist, ohne rechtliche Konsequenzen zu riskieren? Also ganz ehrlich, in dem Augenblick, wo du präventiv angreifst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwelche rechtlichen Konsequenzen erfolgen könnten. Ja, also es kommt natürlich wieder auf den Einzelfall an, der muss geprüft werden.
Es kommt darauf an, wer da verdorschen wird.
Ja, es kommt darauf an, wer du bist, es kommt darauf an, wer die andere Person ist, es kommt darauf an, was die Situation jetzt gerade abbildet, was mit dir hätte passieren können. Da gibt es so viele Faktoren und deshalb würden wir auch niemals hier in diesem Podcast irgendwie so jetzt ganz klar dazu raten. Ich weiß, ihr Schlingel und Schlingelinnen, ihr wollt immer von uns irgendwie so klare Formeln haben. 1 und 1 ist 2, ja, dass ihr quasi so einen klaren Gameplan habt, ja. So, aber ganz im Ernst, können wir nicht geben. Also der wäre auf jeden Fall auch nicht rechtssicher und deswegen, wie gesagt, wir hatten diese eine Geschichte und zwar, schönes Beispiel, ein Kunde von uns ist letztes Jahr von 3 Personen in Köln überfallen worden. Er ist von einer Person von vorne angequatscht worden. Die andere Person hat sich hinter ihn gestellt, hat angefangen, von hinten den Rucksack aufzuschneiden mit einer scharfen Klinge. Eine dritte Person stand noch dabei als Backup. Den hat er erst gar nicht gesehen. Dann hat die Person, die Klinge in der Hand hatte, den Rucksack versucht aufzuschneiden und hat dann ihm irgendwie an dem Rucksack gezogen. Er hat den Zug gemerkt, fing an zu schreien, dann kam der Dritte, der als Backup da war, schlug quasi unserem Kunden ins Gesicht und er schlug dem Kerl, der ihm am Rucksack gezogen hat, mit dem Ellbogen ins Gesicht. Also der ihm am Rucksack gezogen hat, dem hat er mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen. So. Ja, das war auf einmal die Zeugen, die Polizei gerufen hatten, ja, waren dann auf einmal weg. So, und jetzt sind wir sogar noch in der Situation, wir haben A, Multiple Attackers, wir haben eine Waffe im Spiel und er ist quasi schon von einem von den drei angegriffen worden, hat aber dem anderen, nennen wir ihn mal den zweiten, mit dem Ellbogen ins Gesicht gehauen. So, ja, dann kam auch die Polizei und man hat auch die drei ganz schnell eingesackt etc. Und dann haben die eine Gegenanzeige erstellt, volles Programm. Und dann gab es irgendwie vor Gericht so eine Art Vortermin. Ja, und dann wurde halt letztendlich unserem Kunden gesagt, pass auf, wir haben die Videokamera-Sachen ausgewertet. Ja, aus der Perspektive der Kamera sieht man halt nicht, dass die andere Person ein Messer in der Hand hat und den Rucksack aufschneidet. So, und auch die gegnerische Seite sagt, das können einfach Gebrauchsspuren sein, ja, am Rucksack. So, aber, und sie hätten im Grunde demjenigen, der hinter ihnen stand und ihnen angeblich den Rucksack aufschneiden wollte, hätten sie nicht schlagen dürfen. Sie hätten de facto nur den schlagen dürfen, der sie vorher geschlagen hat. So. Ja, was ist passiert? Durfte unser Kunde ein Wochenende Anti-Aggressionstraining mitmachen und musste dann nachher vom Polizeipsychologen sonntags abends dann bestätigt bekommen, da dann Hitlala ist und er darf wieder auf die Straße. Er hätte kein Gewaltproblem.
Das ist auch lächerlich.
So, ganz ehrlich, der kriegst du kotzen. So, ja. Also und der Mann ist wirklich, also ganz ehrlich, das ist der ist ein Alltagsbegleiter von Menschen mit körperlichen Einschränkungen und solchen Sachen. Das ist wirklich so der Urhumanist, ja, und der musste dann Anti-Aggressionstraining machen, so, und dann hat angeblich, das ist jetzt nur die Erzählung, ja, aber von dem Herrn, von dem Kunden, aber er meinte dann so, der Polizeipsychologe meinte dann so, naja, eigentlich, so gesehen haben sie eigentlich, könnte man auch sagen, sie haben nichts falsch gemacht, aber aufgrund der Kamerasituation, ja, hat das halt nichts anderes hergegeben und da war der Drops gelutscht, ja, hat er schön 2 Tage Anti-Aggressionstraining gemacht, wurde auch kein Verfahren, das Ganze wurde dann irgendwie eingestellt etc., das hatte dann noch so, irgendwie haben die das da geregelt bekommen, auf jeden Fall, dass da jetzt kein großes Fass aufgemacht worden ist, aber lange Rede, kurzer Sinn, ihr seht, was da aus der Geschichte passiert ist, ja, so, da hätten ganz schlimme Dinge passieren können, immerhin hatte der ein Messer in der Hand etc., so, und das Schlimme ist ja auch, dass die Zeugen, die Polizei gerufen hatten, die hatten das auch ihm bestätigt. Aber als die Polizei kam, waren die alle weg, weil das war vor so einer Spielothek in Ehrenfeld. Und wir wissen ja auch, was da für ein Klientel in so Spielotheken abhängt, ne? So, jetzt seht ihr aber einfach, jetzt haben wir mal eine Situation, wo jemand eigentlich alles richtig gemacht, eigentlich war er sogar ein Multiple-Attacker-Szenario, ja. Ja, jetzt stellt euch mal vor, der hätte jetzt auch noch angefangen, wie es dann teilweise in manchen Combative-Systemen unterrichtet wird, ja, dass die alle drei quasi kurz vorm Exitus geprügelt werden. Ja, der hat jetzt damit, was weiß ich, Handballstoß, Hämmer fürs Knie und dann hätte er im einen und dem anderen und hätte alle drei und dann wäre einer von denen dann auch noch rückwärts umgefallen, hätte sich den Kopf aufgeschlagen an irgendeiner Fahrradstange, ja, wäre vielleicht da noch verendet vor Ort, ja, oder verstorben, wie man dazu schön sagt. Also könnte ich mal vorstellen, dass daraus alles hätte passieren können, hätte Fahrradkette, aber ihr seht ja schon, also diese Geschichte ist natürlich wirklich haarsträubend, aber ihr seht, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt diese alte Regel von Mike, ne? Manchmal ist es besser, dass deine Mama weint als deine Mama, aber das Problem ist halt, dir muss einfach klar sein, du musst mit den Konsequenzen letztendlich leben, wenn du sowas machst, ja, damit musst du klarkommen, dass das je nachdem halt so ausgehen kann, dass du zwar vielleicht aus der Nummer A erstmal unverletzt rauskommst, aber dass das Ganze nachher trotzdem ein juristisches Nachspiel hat. Das sagen wir dir jetzt einfach nur aus Fairnessgründen. Ne? Wir würden dir halt niemals dazu raten, ne, aus juristischen Gründen, also zu so Präventivsachen etc. Wenn du sowas machst, muss dir einfach nur klar sein, was das für Konsequenzen haben kann. So. Und ja, damit sind wir eigentlich durch mit dem Thema. Ne? Also ich bin da wirklich ganz, ganz vorsichtig und die andere Sache, die natürlich noch ist, ja, man muss natürlich auch gucken, ob man wirklich letztendlich dazu in der Lage ist, da einfach jetzt so, jetzt mal losgelöst von diesem Einzelfall, ja, ob man wirklich dazu in der Lage ist, auch wirklich der Person erstmal einzusetzen und dann vor allem ins Gesicht zu schlagen, etc. Das ist doch noch was ganz anderes, ne? Aber gut, ja, ich glaube, da können wir zum nächsten Thema kommen, oder? Ja. So, nächste Frage. Ihr habt von körperlicher Überforderung im Training gesprochen. Wie schafft man es unter Stress trotzdem klar zu denken und richtig zu reagieren?
Desensibilisierung. Es gibt zwei Wege.
Aber ganz kurz sofort, haben wir über körperliche Überforderung im Training gesprochen?
Ich glaube, wir haben sowas gesagt wie das körperliche, also dass man seine Grenzen kennenlernen muss.
Mhm.
Und ich glaube, das ist damit gemeint, dass es so in die Richtung geht, okay, man muss irgendwie wissen, wie es ist, auch am Limit zu funktionieren oder was das eigentlich bedeutet. Und dass es im Basic-Training werdet ihr das wenig erleben, vielleicht im Rahmen von Drills, die können einfach anstrengend sein, auf jeden Fall. Aber da jetzt eher weniger. Aber ich habe da jetzt letztens nochmal drüber nachgedacht, über die Warrior Development Drills, die im ICCS-Curriculum drin stehen. Und da ist nämlich, das habe ich sehr oft gemerkt, im Rahmen vom Kämpfen, dass man eigentlich die ganze Zeit initiieren übt. Ich habe letztens nochmal mit einem Kumpel telefoniert, der irgendwann nochmal bei einer ICCS, beim ICCS-Wochenende hier dabei war. Und du kennst ihn, unseren Lieblingsgolftrainer.
Mhm.
Und mit dem bin ich ja hier und da einfach mal irgendwie auch, grapple ich mal eine Runde oder wir ringen eine Runde oder kämpfen mal eine Runde MMA oder so, weil er auch gerne irgendwie an diesem Sport immer mal wieder dran ist. Und das Interessante daran ist halt irgendwie, dass er meinte, okay, während wir sonst üben, ist das gewohnt, dass ich sehr technisch mit ihm kämpfe. Mhm. Also man setzt sich dann hin, man hat dann so seine 20-30%, mit denen man irgendwie arbeitet, man hebt es über die Stunde auf und man probiert halt mit möglichst wenig Kraft möglichst viel zu machen, damit dann halt einfach erstens die Verletzungsgefahr geringer ist. Es gibt ganz viele gute Gründe, warum man das so macht. Und dann irgendwann haben wir halt mal so einen Warrior Development Drill gemacht, wo wir um ein Messer gekämpft haben. Das bedeutet halt, du fängst an zu ringen und irgendwann zieht ein Messer. Und dann geht es darum, dass man halt dieses Messer sichert. Und er meinte halt, er wäre sehr verwirrt gewesen, mit wie viel Druck ich das auf einmal gemacht habe, weil er es so aus meinem Training nicht gewohnt war. Und der Grund dafür war eben, dass genau solche Drills genau sowas herausarbeiten. Aber eine Sache, die ich auch noch wichtig finde, ist, dass man hat in diesen Rahmen dieser Drills auch nur eine gewisse Zeit, die man das durchhalten muss. Das heißt, die Idee ist da quasi High Risk, High Reward. Wenn ich schnell das Messer unter Kontrolle bringe und den anderen gesichert bekomme, sodass ich wenig Kraft aufwenden muss, dann brauche ich danach keine Kraft mehr. Dann ist das ganze Ding gefressen. Das heißt, 10 Sekunden komplett dran reißen und dann ist gut. Und so kann man Kampfsport nicht trainieren. Das ergibt keinen Sinn. Und da merkt man halt einfach dieses, ich laufe an und jetzt muss ich für einen gewissen Zeitraum alles geben und danach ist wieder gut. Das ist eine interessante Geschichte. Und das andere Thema ist halt eben auch, dass ich merken muss, okay, ich habe gar keine, also das ist auch, was man in der Wettkampfvorbereitung macht, ich habe gar keine Energie mehr, ich habe gar keinen Dampf mehr im Tank. Fuck, jetzt muss ich noch eine Minute oder zwei. Und dass man sich dahin drücken kann, zu sagen, okay, ich mache jetzt auch noch weiter. Also ich habe schon Ausdauertraining zu einem Punkt gemacht, wo mir schwindelig geworden ist. Ne, das ist, glaube ich, normal, aber wirklich ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so, okay, aufstehen ist gerade nicht so richtig gut. Und das ist nicht das, was ich von Leuten erwarte, die hier zum Training kommen, überhaupt nicht. Ich meine nur die Mischung aus einmal diesem, ich muss durch mein körperliches Unwohlsein durchpushen können. Ich muss es nicht regelmäßig machen. Ich muss es nur mal gemacht haben, um zu wissen, wie ich mich da fühle, was da auf mich wartet auf dieser anderen Seite. Und das andere Thema, was in meinen Augen auch noch relativ wichtig ist, ist eben, dass mein Stresslevel mich nicht mehr so überwältigt, weil ich gewohnt bin, so zu arbeiten. Also Leute, die sehr, sehr viel Gewalt üben, werden irgendwann auch etwas ruhiger beim Thema Gewalt. Weil ich habe also auch schon die Aussage gehört, ja, wir sind auch nervös. Die sind auch nervös, aber nicht so wie ihr.
Mhm.
Und das ist eben der Punkt, den man dabei verstehen muss. Also einfach diesem Reiz ausgesetzt sein und sich damit wohlfühlen, dass man zu erschöpft ist. Und dann trotzdem noch weiter arbeiten können. Diese beiden Punkte sind das, was einem nächsten an eine, also einem sicheren Setting, an eine Überforderungssituation in einem Kampf ranführt.
Ja. Und die Sensibilisierung ist halt einfach wichtig, ne? Dass man da einfach die Menschen dann auch hinbringt und dass man so mit der Zeit auch den Druck erhöht. Ich habe jetzt auch mal bei uns, schicke euch das noch in die Trainergruppe rein, habe ich jetzt mal die Artikel abgeändert, dass wir jetzt im Grunde unsere Kraftmager Basic Kurse ab sofort Kraftmager Beginner Kurse nennen. Ja, Beginner in Form von Englisch, Beginner, ne? Das ist ja auch Beginner. Beginner. Und
boah, du bist so Multikulti.
Ist geil, ne? Ja, dann braucht es nämlich nicht zu gendern. Sonst hätte ich nämlich Kraftmager BeginnerInnen nennen müssen. So, und deswegen habe ich gesagt, mach ich alles auf Englisch.
Gibt's auch, oder Beginner.
Genau, ich rede demnächst richtig nur noch Englisch, dann brauche ich nämlich kann ich nichts falsch machen.
Hast du das Ding gesehen mit dem, was heißt nicht-binär auf Spanisch und dann ChatGPT so, kommt drauf an, ob du männlich oder weiblich meinst, non-binario oder non-binaria.
Nee, jetzt im Ernst? Das ist geil. Okay, das ist cool. Ja, auf jeden Fall. So, und dann haben wir jetzt mal, und dann haben wir jetzt dieses Krav Maga Intermediate. Und dieses Krav Maga Intermediate ist jetzt im Grunde nichts anderes als eigentlich Street MMA Beginner. Ja, und Krav Maga Advanced ist eigentlich Street MMA Advanced. So, und das Ganze.
Das ist hauptsächlich Sparring mit so ein bisschen Training drin. Das
beim Advanced, ja, genau. So, und bei dem Intermediate ist es halt wirklich so der Einstieg, ja, auch in den Bereich des Street MMA, aber da sollte man halt schon eine gewisse, ja, mit einem gesunden Anständen, also mit einem vernünftigen, leichten Druck umgehen können. Da wird jetzt nicht hart geballert, aber da wird halt noch viel Wert auf Technik gelegt und da wird man quasi noch an diesen Druck herangeführt. Nur wenn man halt zum Advanced geht, da geht halt dann die Post ab. So, und das habe ich jetzt auch in der auf der Homepage entsprechend abgebildet, damit das auch für die Leute nachvollziehbarer ist und habe dann auch, ne, habe das mal schön auseinanderklabüstert. Also wer möchte, ich kann den Link gerne mal da drunter setzen unter die drei Artikel und dann kann man das auch so mal so ein bisschen nachvollziehen, was wir damit meinen, mit Leute an Druck heranführen etc. Und ja, ich werde einfach mal hier drunter setzen. Okay, gut. So, dann haben wir das nächste Thema und zwar eine große, ja gut, aber ich weiß nicht, ob wir das schon mal beantwortet haben. Glaubt ihr, dass Kampfsportler einen Vorteil gegenüber Laien haben, wenn es darum geht, präventiv zu handeln? Oder kann das auch ohne jahrelanges Training funktionieren? Ah, also ich sag mal so, Kampfsportler, ja, es gibt da so eine super interessante Diskussion. Und zwar, es gab mal dieses Ding irgendwie mit, so ein Interview mit, hier mit Muhammad Ali, wo der Moderator halt keine Boxhandschuhe anhatte und hatte einfach so während des Gesprächs einfach so einen Jab in die Richtung von Muhammad Ali geschlagen, einfach so überraschend und er hat überhaupt nicht darauf reagiert und er war total überrascht, dass das jetzt gerade passiert ist, ja, so und ja, und dann gibt's dann halt dann so ein paar Spezies, ich weiß nicht, ob die recht haben, aber die dann irgendwie so behaupten, ja, wenn der Reporter jetzt, was weiß ich, blaue oder rote Handschuhe, die man damals halt hatte, angehabt hätte, also Boxhandschuhe, wäre Muhammad Ali dieser Überraschungseffekt halt nie passiert, ja. So nach dem Motto, dass der, wenn er jetzt Boxhandschuhe angehabt hätte, der Moderator, wäre Muhammad Ali vielleicht darauf programmiert gewesen, wieder im Kampfmodus zu sein, so nach dem Motto, oh, Boxhandschuhe, ich bin ready, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Theorie ist, die man halten kann. Ich fand sie auf jeden Fall ganz interessant.
Okay,
so.
Also das habe ich noch im Rahmen meines Studiums gemacht, das ist Quatsch.
Ja?
Ja.
Echt?
Das ist absoluter Schwachsinn.
Ja?
Ja, weil erzähl der mal. Punkt ist halt, es ist ja kontextgebunden. Also im Endeffekt ist es ja so, dass...
Ja, aber das passt ja auch dann zu dem Kontext. Hat er die Boxhandschuhe
nee,
an?
Und nee, weil Kontext? Der Kontext ist ein Interview.
Ach so.
Also sobald die in einem Ring stehen oder sobald die Stress haben, ist der angespannt. Und dann, also das Ding ist ja, das sage ich auch immer den Leuten, wenn wir über das Thema irgendwie erste Kontaktgespräche auf der Straße, es gibt irgendwie Stress, wie auch immer, sage ich den Leuten immer, bleibt in Bewegung. Nicht nervös rumzappeln, aber geht weiter. Zwei Gründe. Erstens, vielleicht erledigt sich die Situation einfach. Zweitens, selbst wenn es das nicht tut, es ist leichter abzuwandeln als zu initiieren. Das heißt, Regulation ist kürzer angeboten als Initiierung. Und das Thema ist halt, wenn ich da voll entspannt sitze, wie man immer so schön sagt, nach dem Farbcode auf weiß vielleicht, und ich rede damit.
Oder gelb, ja.
Ja, oder gelb, und auf einmal, boom, haut mir da jemand in die Fresse, so. Das könnte ich auch bei Scharir machen, wenn er sich wohlfühlt, dem einfach auf die Schnauze hauen.
Natürlich.
Der Punkt ist mit den Handschuhen, es ist halt so eine Sache, und das ist auch ein interessanter Punkt, den wir beide, nämlich glaube ich, sehr gut auch schon hier und da dargestellt haben. Boxer weichen Schlägen nicht aus. Boxer weichen telegrafierten Schlägen aus und rufen Muster ab. Aber ich reagiere eigentlich nicht auf den Schlag. Wenn der Schlag schon kommt, ist es zu spät. So, und das ist nämlich der Punkt. Egal, ob der Handschuh angehabt hätte oder nicht, es geht darum, wie ist die Reaktionszeit. Und da gibt es Studien zu, so haben wir das im Studium gemacht, wenn du dich mit Lidschlussreaktionen auseinandersetzt, das ist so die reinste Form von einem Reflex, den du irgendwie haben kannst. Ne? Also du gibst einen kleinen Luftpuster auf eine Bindehaut und dann schließt das Auge. Da misst man, wie lange das dauert. So, und ein ganz interessantes Ding ist, das hatte nämlich der Prof damals als Aufhänger quasi für die Vorlesungsreihe gemacht, wie kommt das eigentlich immer, dass wenn du gerade jemanden anstarrst, sag mal, du findest ihn einfach irgendwie attraktiv, guckst die Person an und so, und auf einmal dreht die sich um, dass du immer zu lange brauchst, um wegzugucken? Es liegt einfach daran, dass eine Augenjustierung, also das Arretieren deines Blickes, deutlich schneller funktioniert als erstmal die Reizverarbeitung von ich sehe etwas, dann die Verarbeitung dessen, was bedeutet das für mich, und dann das Abrufen des Reaktionsmusters schau weg, weil das dreifach so lange dauert. deswegen erwischen dich Leute immer beim Starren. So, und das ist das Thema, weswegen das Quatsch ist. Auch wenn er Handschuhe angehabt hätte, er wäre das, hätte die gleiche, es wäre vielleicht.
Meinst
vielleicht
du nicht, durch den Handschuh hätte das trotzdem auf ihn so ein bisschen, so nach dem Motto, dass er so gedacht hätte, oh, Handschuhe? Mhm.
Aber dann ist es wieder eine Sache von, wenn er ihn hätte wohlfühlen lassen über das ganze Gespräch, auf einmal macht er das. Weil das ist ja das, was er da im Endeffekt dann gemacht hat, so verstehe ich das zumindest. Ich weiß, ich habe das Interview jetzt nicht gesehen, aber dann macht das keinen Unterschied. Dann denkt er sich so, okay, da sitzt jetzt einfach ein Depp mit Boxhandschuhen, auf einmal macht er das. Vielleicht gibt es noch den Unterschied, wenn er da so, sich so ein bisschen darauf vorbereitet hätte, okay, er hat Handschuhe an, vielleicht kommt da später was. Und dann irgendwie im Laufe des Gespräches, vielleicht hätte das den Rahmen, oder es hätte vielleicht nicht diese Reaktion gehabt von, was war das denn jetzt gerade? So, ja, okay, vielleicht das. Aber eigentlich so vom Reaktionszeitraum, den du brauchst, von Impuls kommt, ich reagiere darauf. Eigentlich macht das keinen Unterschied, weil er wäre so oder so getroffen worden, wenn er entspannt gewesen ist. Mhm. Das ist nämlich das Ding, was beim, weil du musst mal gucken, wie das sagst du ja schon selber, wie schnell ein Schlag eigentlich trifft, ein Jab.
Absolut.
Das ist, du brauchst zu lange, um den Reiz zu verarbeiten und dann darauf zu reagieren, wenn du initiieren musst. Das funktioniert nicht. Deswegen bist du die ganze Zeit in Bewegung beim Boxen. Du schaust ja immer hin und her.
Immer dieses mit der, ja genau.
Weil du nur anpasst, du initiierst nicht. Ja. Wenn du stehst, wirst du getroffen. Super einfach, super schnell. Und deswegen ist das Quatsch. Also die Idee war ganz interessant irgendwie so, aber
ja, ist so,
das ist wieder so wahrscheinlich so 80er Jahre, wir nee, programmieren Leute auf.
Das war so Anfang 2010er Jahre, ich bin Oberstleutnant beim bei irgendwelchen Geheimdiensten und ich verwissenschaftliche immer alles.
Ja.
Weißt du?
Da muss auch genau denken, da war Ali aber auch schon ordentlich dement, oder?
Nee, das ist ein Interview aus den 70ern oder so.
Ach so, ja,
manche. 70er, 80er, da war er noch nicht fresh. Aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand das aber eigentlich, für mich wirkte das irgendwie plausibel. Aber so wie du es jetzt erklärt hast, es macht natürlich dann wieder keinen Sinn mehr.
Also ein bisschen halt, ne, so Kontext.
Es sei denn, sie haben gesagt, sie hätten jetzt das Interview vielleicht in einem Ring geführt.
Ja.
Der Moderator hätte auch irgendwie, ich sag mal, hier, wie heißt es nochmal, Dingens angehabt, hier Sportklamotten.
Man hat sich
bewegt. Ja, genau. Und so. Und dann wäre es ihm wahrscheinlich nicht passiert. Gut, aber okay, alles klar, gut. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist eigentlich, die Person ist einfach, die Sache ist einfach die Person ist einfach die. Die Sache ist die, wenn die andere Person, ja, das haben wir auch schon 100.000 Mal gesagt, ich weiß nicht, natürlich, ist jemand, der Kampfsport macht, jemanden körperlich überlegen, der keinen Kampfsport macht. Jetzt ist aber hier der Punkt der, dass ihr sagt, dass die Person sagt, die uns die Frage gestellt hat, dass sie auch besser dazu geeignet ist, präventiv zu handeln. Ich finde, dazu gehört halt auch wiederum ja ein etwas anderes Mindset als jetzt der reine Sportler.
Kommt drauf an, ob er Wettkämpfe macht oder nicht.
Richtig, wenn er jetzt Wettkämpfe macht, etc. So, aber dieses sich jetzt an eine Person jetzt wirklich, ich sag mal, heranzuschleichen, heranzusneaken, vielleicht auch in dieses Surprise Aggression Speed Modell abzurufen, ist die Frage, hat dieser Sportler das gelernt, dass er dann sein Wissen abrufen kann? Oder ist das einfach so ein Straßenköter, dass er einfach weiß, wie man sowas macht, ja? Und dann ist natürlich ganz klar, also wenn jemand über diese Skills verfügt und weiß, wie man sich dann quasi an die Person heransneakt, um diese dann zu überrumpeln, und dann hat die Person auch noch, ist der Person körperlich überlegen, ja? Einfach durch Training, weil sie gezielt und hart und präzise zuschlagen kann. Und wenn sie dann noch diesen inneren Schweinehund überwindet, jetzt der Person auch außerhalb des Rings wehtun zu können und zu wollen, ja. Also ganz ehrlich, natürlich hat dann der Kampfsportler wieder einen Vorteil. Aber die Frage ist halt, hat der Kampfsportler das in seinem Training gelernt? Auf den Punkt, ja. Das ist die große Frage. Was meinst du?
Ich glaube halt, also wäre die Frage gewesen, glaubt ihr, Kampfsportler haben Hooligans gegenüber Vorurteile? Wäre das würde ich die anders beantworten. Hier steht jetzt Laie. Und ich finde, das ist so die gleiche Frage, als wenn ich sowas, oder das gleiche Prinzip, als wenn ich fragen würde, hat ein Rennfahrer dem Laien gegenüber einen Vorteil, wenn er nachts Rennen fährt? So, es geht immer noch um die Disziplin Gewalt. So, und da hat ein Kampfsportler dem Laien garantiert einen Vorteil gegenüber. Hm. So oder so. Ob er da jetzt abgefuckt drauf ist oder nicht. Wenn er Wettkämpfe macht, noch viel eher, weil bei einem Wettkampf hat man 80% der Attribute einer realen Klopperei. Es gibt Abstriche, ne? Aber wenn ich jetzt gerade einen schlagenden Kampfsport mache, so glaubt mir, ist richtig scheiße, wenn ihr einfach vor einem Ringrichter gehauen werdet oder allein geworfen werden oder so. Weißt du, diese ganzen Dinge, da ist so viel Schmerztoleranz bei, ich muss so viel bereit sein, einer anderen Person weh zu tun und auch mir weh tun zu lassen, um überhaupt in den Ring reingehen zu können. Also sobald wir über Wettkampfsportler reden, ist das eh eine Sache, wo ich da gar keine großen Abstriche mehr gegenüber irgendwelchen Assis mache. das Thema ist halt einfach nur.
Du meinst, dass die, also dass ein Wettkampfsportler grundsätzlich auch auf der Straße auf den Punkt liefern kann?
100 Pro. Gerade wenn er eine schlagende Kampfsportart macht. Also wenn jemand boxt und das im Wettkampf macht, weil das Ding ist, ich glaube, die meisten Leute reden so von Leuten, die mal ein Bier und da ein bisschen geboxt haben.
Mhm.
Wenn ich jetzt aber von Leuten rede, die regelmäßig mal Wettkämpfe gemacht haben, ja, die sind einfach mal hier und da auf Wettkämpfe gegangen. Mhm. Um da hinzugehen, muss ich da stehen und sagen, okay, ich werde eventuell gleich mit einer Trage hier rausgeschafft, ne? Ich vergesse wahrscheinlich, was den ganzen Tag passiert ist und mein Kopf wird für die nächsten 3 Tage wehtun. Und vor allem, ich riskiere langzeitige Hirnschäden mit dem Sport, den ich hier mache. Dafür musst du schon ein bisschen verstrahlt sein, damit du so einen Sport betreibst.
Ja, okay.
So. Und wenn du dann sagst, und das mache ich jetzt einmal im Monat, ne, das, da ist ein bisschen, da ist ein Geschmäckle bei.
Ja, im Grunde musst du ja dann auch auf den Punkt liefern, ne?
Das ist der Punkt. Also wenn ich, vor allem das Ding ist, da weiß man gegenüber, was ich mache.
Und dann,
Die Form ist vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber da ist gerade der Punkt, wenn ich dann eben so ein, zwei Mal getroffen werde, ne, gerade zum Beispiel im Boxen, ich werde ein, zwei Mal getroffen und dann bin ich so, jetzt fahre ich hoch. Ja, jetzt fahre ich hoch. Wenn ihr einen Boxer nicht mit dem ersten Ding K.O. haut und ihr lasst euch wirklich auf eine Klopperei mit dem ein, ihr werdet sterben. Ne? Ja. Und das ist bei Ringern das gleiche Konzept. Bei Grappling ist immer noch so eine liebe Sache, weil manchmal ist das Thema, dass Wettkämpfe beim Grappling sind noch relativ lieb. Da ist immer noch ein bisschen so mehr, ne? Aber gerade wenn ich irgendwas außerhalb vom Grappling im Wettkampf mache, ey, absolut, absolut. Weil die Leute müssen ja auch, die werden unter Druck gesetzt, deshalb kloppt man sich gegenseitig weg. Und dann bricht hier mein Schienbein oder so. Das ist so, das gehört ja auch dazu.
Ja.
Das heißt, dieses Heilighalten vom eigenen körperlichen Unversehrtsein, das ist eh schon weg. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay, und jetzt willst du auch noch mit Fitness richtig schön diszipliniert halbwegs brauchbare Technik liefern. Absolut.
Okay.
Deswegen, also glaube ich generell, dass es, also sobald ich Wettkampf mache, bin ich da eh mit drin. Aber nur weil ich halt irgendwie mal ein paar Mal auf den Boxsack draufgehauen habe oder hier und da mal beim Training gewesen bin und mal ein bisschen Sparring mitgemacht habe, das ist nicht dasselbe.
Okay. So, dann, ihr sprecht oft von persönlichen Grenzen im Kampf. Wie kann man seine eigenen Grenzen? Nee, warte mal.
Hast du verlesen?
Doch, okay, alles klar. Ja, hören wir vielleicht eh nochmal dran schneiden. Okay, also. Ihr sprecht oft von persönlichen Grenzen im Kampf. Wie kann man seine eigenen Grenzen im Vorfeld definieren und sicherstellen, dass man sie nicht überschreitet?
Dass man sie nicht überschreitet. Meint die Person, was denkst du, ist damit die mein Gegenüber gemeint oder dass ich selber sie nicht überschreite?
Dass du sie nicht überschreitest.
Wie soll ich denn meine Grenzen überschreiten?
Dass du in eine überschreitende Notwehrhandlung reingehst, also in eine, wie heißt das nochmal? Dass du so in so einen Berserker-Modus reinkommst, dass du dich vielleicht auch selber kontrollierst.
Ja. Ja.
Boah. Also was wir zum Beispiel machen, ne, wir haben das so ein bisschen aus den Combatives mit übernommen, dass wir halt gerne, gerade so im Kraft-Maga-Basic-Bereich etc. auch gerne dieses Attachment-Ding machen, dass wir die Person greifen und mit der anderen Seite halt schlagen, mit der einen Seite festhalten und wir konditionieren halt die Leute darauf, in dem Augenblick, wo sie dann einen Zug spüren, ja, dass wenn die Person runtergeht, dass sie dann genug hat, dass wir erstens verhindern, dass die Person aus einem 1,70 Meter oder 1,90 Meter ungebremst zu Boden fällt, falls das denn möglich ist, ja, klar.
Ich würde sagen, dafür brauchst du schon sehr unwehrhaften
Gegner. Ja, gut, wenn du jetzt, wir sagen mal so, du schlägst die Person, greifst sie und schlägst erstmal weiter drauf, so im Combative-Style, ne, wenn du dazu in der Lage bist. So, und man sagt jetzt, okay, man hat die Person jetzt gegriffen, die zieht jetzt runter und du merkst so, die sackt in sich zusammen, ich merke jetzt den Zug, okay, in dem Augenblick, wo die Hand runterzieht und die Person hat genug, höre ich auch auf, ne, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, die man nehmen könnte, falls denn dieses ganze Konstrukt überhaupt so möglich ist, ja.
Mhm.
So, aber, natürlich, so wenn man, also deshalb ist es auch wichtig, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber deshalb ist es halt auch wichtig, selbst wenn es zu der kämpferischen Handlung kommt, dass man trotzdem ruhig bleibt und entspannt und dass man atmet, ja, damit man halt nicht nachher wirklich in diesen Tunnel verfällt von, ich sag mal, über 160 BPM, wo man dann nachher wirklich gar nicht mehr ansprechbar ist, ne. Wir haben jetzt letztens eine Situation hier bei uns in der Nachbarschaft, bei uns an der Halle, irgendwo in haben sich zwei Personen so derbe gestritten. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, ey Leute, ist alles in Ordnung bei euch? So, und dann war die eine Person, die ja so rumgebrüllt hat, irgendwie total verdutzt, ja, kam dann irgendwie so ein bisschen runter, schrie dann noch ein bisschen leiser, nicht mehr so wie vorher. Und jetzt, irgendwie so 3 Wochen später, kam die Person irgendwie zu mir und meinte so, ey Dom, danke, dass du da mal reingekommen bist und mal reingehört hast. Und ich so, was ist denn abgegangen, ne? Und dann hat er mir erzählt, was passiert ist. Ist auch okay, will ich jetzt hier gar nicht wiedergeben. Aber er meinte so, ja, dass du aber reingekommen bist, hat mir erstmal mein Handeln quasi gespiegelt und ich habe mich quasi von mir selber erschrocken, ja, dass ich überhaupt so hochgedreht bin. So, und das, was ich damit sagen möchte, ist, er ist jetzt zum Glück kein gewalttätiger Mensch, der jetzt irgendwie auf einmal einen Schraubenzieher oder den Hammer in die Hand nimmt und einer anderen Person jetzt noch den Kopf einschlägt, ne? Aber wenn man, je nachdem, wenn man sie dann wirklich so hoch dreht, ja, und dann gar nicht mehr mitbekommt, was man da eigentlich macht, und jetzt kommt auf einmal der Nachbar rein und sagt, ey, alles okay bei euch, und man erschreckt sich dann auf einmal vor seinem eigenen Handeln, dann stell dir jetzt einfach mal vor, wenn du jetzt so ein Typ bist und du bist jetzt, musst dich jetzt körperlich zur Wehr setzen und du fährst da jetzt so richtig hart den Film und du kommst auch in diese unkontrollierten über 160 BPM rein, das ist halt schwierig, ne? Also da solltest du wirklich gucken, dass du selbst in der kämpferischen Auseinandersetzung, soweit es möglich ist, wirklich versuchst zu atmen, dass du dir weiterhin bewusst machst, in was für einer Situation bin ich gerade und wo bin ich. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bei mir war es bisher immer so, wenn ich in einer körperlichen Auseinandersetzung war und in der Situation war ich jetzt nicht gerade die unterlegene Person, war bei mir eh immer alles in Zeitlupe. Ich hatte irgendwie immer voll die Zeit zu überlegen, was mache ich als nächstes etc. Aber es war nur in Situationen, wo ich wirklich jetzt nicht komplett überlegen war, aber wo ich halt nicht komplett unterlegen bin. Ne? Aber natürlich, ich gebe ganz ehrlich zu, wenn man natürlich in der Situation ist, wo man wirklich totale Angst hat, ja, und einfach nur denkt, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und dann lasse ich mich auch noch so gehen, ich werde dann auch noch, achte dann nicht mehr auf meine Atmung und so weiter und mein Herzschlag geht da auf 160 BPM und ich habe dann, weiß ich, immer noch ein Problem mit Impulskontrolle etc., dann kann das Ganze echt kritisch werden. Ne? Also von daher, ja, seine persönlichen Grenzen im Vorfeld definieren und sicherstellen. Die Frage ist halt, und dass man sie nicht überschreitet. Also ich finde, das ist ein sehr, eigentlich schon fast ein zu professioneller Anspruch an eine Person, die ziviler Endkunde ist. Weil man ja auch teilweise gar nicht weiß, wo hört es denn auf? Was kann es denn passieren? Wann ist denn wirklich Schluss? Ja, deswegen eben das Beispiel mit dem Attachment. Ja. Also ich finde es schwierig, dieses, also natürlich in einem behördlichen Kontext etc., da kann man natürlich viel leichter über solche Sachen reden, aber im zivilen Kontext, ja, was passiert? Person greift euch an, ihr verteidigt euch, ihr schlagt die Person, ihr arbeitet so lange, bis ihr das Gefühl habt, okay, da kommt jetzt keine Gegenwehr mehr und dann bringt ihr euch in Sicherheit und dann informiert ihr entsprechend die Behörden und den Rettungsdienst etc. So, und dann ist der Drops gelutscht, ja. So, das ist eigentlich so euer Ding und ja, es ist halt immer schwer, ne? Deshalb auch wieder der liebe Alex damals gesagt hat, ne? Dieses mit dem, ja, man sollte mal gucken, ob man irgendwie so das mildeste Mittel für sich persönlich dann findet, dass man, um aus der Situation rauszukommen, aber da ist halt das mildeste Mittel eigentlich für jeden, da hat er was anderes, ne?
Ja, einmal das.
Deins ist was anderes, meins ist was anderes, und wenn ich jetzt das von Shen nehme oder unsere Trainerin Lori, ja, oder Emma, ja, das ist eine ganz andere Kiste. So, also ganz ehrlich, wenn jetzt jemand, um Gottes Willen, Emma ist wirklich tough und ich hoffe, dass der nie was passiert, aber die ist ungefähr halb so groß wie ich und wiegt auch nur die Hälfte, ja. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie ein Typ oder so was Böses von ihr möchte, ja, hat die einen anderen Freibrief als ich.
Ja. Einmal das, also, und man ist der Punkt auch immer am Ende des Tages, dass bei jeder Person, sobald ich in einer gewaltsamen Auseinandersetzung bin, ist das mildeste Mittel halt immer noch dem anderen die Fresse zu polieren. So, und das ist halt eine Sache, wo ich glaube, das ist immer der, wenn du mit Leuten, die eine gewisse Gewaltkompetenz haben, dann über ein mildestes Mittel sprichst, dann kann man sich da ein bisschen was drunter vorstellen. Wenn man als Laie über mildeste Mittel spricht, dann fangen Leute, glaube ich, schnell an, darüber zu denken oder darüber nachzudenken, ja gut, polizeiliche Sicherungen und so weiter und so fort, und das ist halt in meinen Augen nicht unbedingt immer sinnvoll, seinen Kunden da vorzuleben, weil das Problem dabei ist halt immer noch am Ende des Tages, jemand, dem ich eh überlegen bin, von dem geht keine große Gefahr aus, gegen den muss ich mich nicht verteidigen lernen, den kann ich sichern lernen, das ist okay. Sobald ich aber jemanden habe, wo ich sage, okay, das ist ein fairer Kampf, da ist das Thema durch mit milden Mitteln, da geht es erstmal ums Überleben so. Das ist eine ganz andere Setup für eine Situation.
Ja. Ja, also mehr fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr zu ein, wir haben noch jede Menge andere Fragen, aber ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, aber das sind ja diese typischen Fragen, wo die Leute von uns quasi Patentrezepte haben wollen, ne? Ja, yeah. Ah, die Kiddies kommen auch langsam wieder. Jetzt gibt es ja wieder Rambazamba. Sehr schön. So, also ihr habt jetzt hier hinten eine wunderbare Untermalung. Zur nächsten Frage. Ach, jetzt kommt die Frage, die ich eben gesucht hatte. Ja, ihr habt von der Wichtigkeit gesprochen, immer mehrere Angriffe zu setzen. Wie verhindert man dabei, dass man sich selbst überfordert oder ins Leere schlägt? Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also ich interpretiere mal daraus, die meinten dieses Continuous Attack. Das heißt, wenn man sich dann erwehrt, dass man dann halt so lange schlägt und so lange arbeitet, bis man das Gefühl hat, jetzt gibt's hier keine Gegenwehr mehr. Und ich kann mich jetzt von der Person lösen, mich in Sicherheit bringen und dann das ganze Nachverfahren abrufen. Ich gehe mal davon aus, ja. Wie verhindert man dabei, dass man sich grundsätzlich, wenn man sich wehrt, halt sich nicht selbst überfordert? Ja, durch regelmäßiges, vernünftiges Training.
Aber wie überfordert man sich selber, während man sich wehrt? Also was mache ich, um mich selber zu überfordern?
Das merkst du nachher. Also du, ganz ehrlich, wenn du in dieser kämpferischen Handlung drin bist und du bewegst dich und du schlägst, ja, dann bist du so beschäftigt, du merkst das erstmal gar nicht, ob du da jetzt großartig überfordert bist etc. Ich glaube, da wird auch sehr viel durch Adrenalin etc.
Also
sehr
entweder stark bin ich überfordert mit der Situation oder ich bin es nicht, aber ich überfordere mich auf jeden Fall nicht selber. Also,
ja.
Weil ich bin ganz ehrlich, jede gewaltsame Konfrontation, also wenn irgendwann mal das Ganze anfängt, wie ich merke halt irgendwie vielleicht im ersten Moment noch ein Gespräch, irgendwann kippt das Ganze und entweder ich werde gehauen oder ich setze es erstmal einen Impuls. Sobald das Ding anfällt, ist das ein wildes Rumgerangel und Rumgeballer. Da ist kein, also da kann man nicht mit überfordert sein, bin ich ganz ehrlich. Es sei denn, ihr habt jemanden, der euch körperlich so unterlegen ist, dass es keinen Stress gibt. Okay, aber also wenn, dann überfordere ich mich auf jeden Fall nicht selbst. Thema ins Leere schlagen finde ich wiederum ein bisschen interessant, weil gerade wenn ich jetzt mit Leuten hier darüber rede, wenn zum Beispiel gewisse Übungen mit Boxhandschuhen stattfinden. Ich erkläre den Leuten immer noch so ein bisschen den Unterschied zwischen Boxhandschuhe und Bärnackel. Also es gibt einen großen Unterschied darin, wie meine Boxstrategie sein muss. Erstens, wenn ich Bärnackel, ich sag mal jetzt nicht im Rahmen eines Wettkampfes mache, klar muss ich mich nicht so pacen. Da muss ich gucken, dass ich einmal richtig schön durchrenne. Das zweite Thema ist aber auch, wenn ich Bärnackel kämpfe, muss ich ein bisschen besser an meiner Technik arbeiten, weil sobald ich quasi schlage und keine verstärkten Handgelenke mehr habe und kein Puffer auf den Händen, ist die Verletzungsgefahr prinzipiell höher. Nummer eins. Und Nummer zwei, und das ist auch ein wichtiger Punkt, ich darf keine Deckung schlagen. Mit Boxhandschuhen kann ich einen Ellbogen hauen, gar kein Thema. Wenn ihr mit einer unverkleideten Faust mal so richtig schön auf so einen Ellbogen drauf trümmert, ist eure Mittelhand danach Mus. Das wollt ihr nicht, das ist nicht gut und vor allem, ihr habt euch danach für den Rest des Kampfes erstmal eine Hand genommen, das ist auf jeden Fall kein geiles Setup. Vor allem, wenn dann erstmal eine Schockreaktion kommt, der Körper fährt runter, habt ihr auch ein Problem. Kommt darauf an, wie das jetzt, unter wie viel Druck das Ganze passiert, ob das passieren kann oder nicht. Ich finde halt, zu dem ganzen Thema ist eigentlich, um nochmal auf das ganze Topic überhaupt Gamepläne und Überforderung und sowas einzugehen, ich glaube, ein Gameplan darf genau zwei Schritte haben und zwar, ich brauche eine definierte Liste an Grenzen und zwar nicht mir selber gegenüber,
sondern was du zulässt. Gegenüber,
genau. Ja. Wo ich sage, ey, ab hier. Und das nicht, weil ich dann pädagogisch durchgreifen muss. Das ist auch wichtig zu verstehen. Sondern das sind Grenzen, bei denen ich verstehen muss, ab hier habe ich gar keinen Verhandlungsraum mehr. Ab hier ist es schon gewaltsam. Okay, und das kann sein, wenn jemand meine Hände greift. Weil die Person schlägt mich zwar jetzt gerade noch nicht, aber sie hat meine Hände gegriffen. Damit will sie gerade irgendwas initiieren. Ich habe da letztens mit einer Freundin drüber gesprochen, weil ich bin ganz ehrlich, wenn man lange Zeit in Köln wohnt und auch gerade sich halt irgendwie auch in Bereichen auffällt oder viel unterwegs sein muss, die dann irgendwie auch ein bisschen schwieriger sind, man sieht hier leider auch dafür, dass es halt eine Millionenstadt ist, auch echt einige gescheiterte Existenzen. Und echt merkt, boah, das sind Menschen, die den ganzen Tag irgendwie auf Droge durch die Gegend schaukeln und teilweise irgendwelche Passanten anspucken. Und das Problem bei solchen Menschen ist immer, dass sie schwer zu kalkulieren sind in meinen Augen. Und sie hatte dann, also ich weiß nicht, ob ich vorhin gesagt habe, dass ich da mit einer Freundin drüber gesprochen habe, aber auf jeden Fall diese Freundin meinte dann halt, als ich das angesprochen habe, so, boah, das stimmt. Und vor allem sei ihr aufgefallen, dass Leute da so gegen abstumpfen. Dass man halt irgendwie, sie meinte, sie hat da schon Sachen gesehen, da sitzt jemand und neben der Person fängt jemand an, irgendwie wild rumzuschreien und keine Ahnung, was auch immer zu tun. Und die Person daneben sitzt ganz entspannt in ihrem Handy und scrollt irgendwie durch Instagram. Und das Problem dabei ist immer, dass Leute, glaube ich, in dem Blick darauf denken, dass die Person das gar nicht mehr mitbekommt. Und ich glaube, das ist eine falsche Einschätzung. Ich glaube, diese Person ist es so sehr gewohnt, in einem Umfeld zu leben, in dem so viele Stressoren da sind, dass die Person für sich auswählt, welche Stressoren nehme ich ernst und welche nehme ich nicht ernst. Und in meinen Augen ist das immer das Hauptthema, was ich mit Leuten, die hier im Training sind, ansprechen muss. wenn ihr eine Gefahr seht, dann verneint die bitte nicht. Weil sobald die da ist, ist sie da. Das könnt ihr euch nicht aussuchen, ob sie da ist oder nicht. Ihr könnt euch nur aussuchen, ob ihr initiiert oder nicht initiiert. Ihr könnt euch aussuchen, wie ihr mit der Gefahr umgeht. Und wenn euer Reaktionsmuster auf die Gefahr ist, wegzuschauen und die andere Richtung einzuschlagen, habt ihr halt wirklich ein Problem. Ich habe noch gehabt, dass ich am Eberplatz von einem Ticker angequatscht wurde. Und das war für mich eine Situation, wo, also es gibt das, manchmal ist die einfach nur Frage, ob ich was kaufen will, ne? Und dann ist es relativ schnell eigentlich erledigt. Ne? Die sind normal so relativ, so du sagst so, hey, ne, brauch nichts, hier rum, und dann ist auch irgendwie eigentlich gut. Und der kam so auf mich zu und war mir schon ein bisschen zu nah. Das heißt, er stand so, ist so von rechts hinter mir so auf mich zugekommen. War ich so, schon mal kein geiler Winkel. Und hat dann irgendwie mir was zugerufen, ich habe mich umgedreht. Und da war halt der Punkt, den ignoriere ich nicht. Und ich glaube, das machen die meisten Leute, die da langlaufen. Die ignorieren den und gehen weiter. Und stellt sich raus, war ein total lieber Typ, ne? Also gar nichts gegen diesen Ticker, total lieber Typ. Aber in dem Moment hat er sich von rechts hinten auf mich zubewegt. Und das Letzte, was ich machen würde, wäre, ihm den Rücken zuzukehren oder einfach zu gehen. Ich kann ihn anschauen, mit ihm reden, während ich gehe. Aber ich muss mit ihm initiieren. Ich habe das gehört auch von einer anderen Freundin, die meinte, nö, da gab's für mich diese und jene Situation. Ich wusste, wenn ich jetzt mit ihm rede, dann kommt er mir näher und kann ich verstehen. In gewissen Situationen mag das so sein. Aber auch da ist halt der Punkt, wenn ich weiß, dass die Person schon zu nah ist und ich merke, ich komme da nicht mehr, dann muss ich mit der Person engagen. Und dann hoffentlich deeskalativ. Aber ich kann dann nicht einfach sagen so, nö, da passiert gerade gar nichts, da ist nichts irgendwie gelaufen, das ist gar nicht, hat gar nicht stattgefunden. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wo ich prinzipiell verstehen muss, okay, es gibt eine Liste, die mich mit mir selber ausmachen muss, von Dingen, wo ich sagen muss, da ist eine Grenze. So, und dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, okay, ich sollte so ein, zwei coole Moves haben. Vielleicht drei. Sagen wir mal drei coole Moves. Die Dinger, die muss ich üben, bis ich kotze. Und wenn ich diese zwei, drei coolen Moves habe, dann habe ich eigentlich ein ganz gutes Ding. Also ich habe Grenze, ein cooler Move, weil von da aus ist eh Chaos. Das könnt ihr nicht planen. Aber okay, Situation, mir ist jemand zu nahe gekommen, okay, ich schub's, Schlag, boom, okay, ein cooler Move. Ab da ist eh Chaos. Bis dahin kann ich noch einen Gameplan aufstehen, weil es geht nur um meine Initialhandlung. Das kann ich machen, alles danach ist Quatsch. Das heißt, mein Tipp wäre, dann nehme ich das zurück, was ich das letzte Mal auch über Gamepläne gesagt habe. Solange der Gameplan wirklich nur einen Schritt lang ist, coole Geschichte. Sobald der Gameplan länger als das ist,
Okay. Ja, und mit dem ins Leere schlagen, das passiert halt, ne, beim Kämpfen. Das passiert dem Besten.
Warum sollte man das nicht machen? Das ist auch
eine
schöne Bewegung. Zack, zack.
Ja, ist ja auch immer so, wenn wir in die Pratzen reinschlagen, gerade so im Beginnerbereich, ne? Ja, dann sind natürlich die Leute immer so, oh mein Gott, ich kann doch jemanden nicht so hart ins Gesicht schlagen. Sag ich mal so, ey, ganz ehrlich, wenn du jetzt an der Person dran bist und haust, ja, erstens kommt gar nicht die Energie an, wie jetzt hier in diesem schönen Setting, ja. Die Leute sind einfach, wie heißt es nochmal, du wirst gar nicht so fest und so hart schlagen und du wirst vor allem auch nicht so präzise schlagen. Ja. Du wirst garantiert daneben hauen.
Ja.
Deshalb auch diese Sache mit diesem Continuous Attack, dass ihr quasi immer weiter arbeitet, weil ihr gar nicht wisst, was zieht jetzt eigentlich und was zieht nicht. Ne?
Ja,
so, mal überlegen, haben wir noch ein Thema, sollen wir eins machen? Eins können wir noch machen und dann, wie geht ihr mit der psychologischen Belastung um, die nach einem physischen Konflikt auftritt, selbst wenn man sich erfolgreich verteidigt hat? Ja gut, also was wir ja immer empfehlen, sich erstmal aus der Situation zu entziehen, sich in Sicherheit zu bringen, weil man halt auch nie weiß, wann die Hormone jetzt rausgehen und man sich dann wirklich anfängt, ne? Und wenn man dann in Sicherheit ist, dann halt, wie gesagt, Notruf auslösen etc., ja, damit ihr auch juristisch auf der sicheren Seite seid. Und dann, wenn ihr halt merkt, euch geht's nicht gut, ja, selber ein RTW verständigen, ja, und sagen, pass auf, mir ist das und das passiert. Es gibt auch Hotlines, verschiedene über hier Seelsorge etc. Und wie gesagt, wenn das nicht hilft, dann einfach ein RTW rufen und sagen, mir geht's so schlecht, können Sie mich bitte abholen kommen, und dann wird sich um dich gekümmert, ja. Und selbst wenn das jetzt erstmal nicht auftritt nach direkt innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen, sondern irgendwie später. Und du auf einmal merkst, oh fuck, ich habe ja auf einmal, versuche ich irgendwelche Umwege zu gehen und ich gehe gar nicht mehr meine üblichen Wege und ich versuche irgendwie, ich habe so Vermeidungsstrategien, die ich da auf einmal anwende und die schneiden mich wirklich sehr stark in meinem Leben ein, ja, und in meiner Bewegungsfreiheit und ich lebe einfach nicht mehr mein Leben so, wie ich es früher gemacht habe. Ja, dann heißt es letztendlich, ab zum Psychologen, ja, dann muss man sich einfach wirklich Hilfe, oder zur Psychologin, um Gottes Willen, aber dann muss man sich wirklich einfach Hilfe holen und sagen, hey, ich muss jetzt, muss dieses, das, was mir da passiert ist, wirklich ja, wegtherapieren. Ja, ich muss damit lernen, umzugehen. Ja, ich muss damit mich mit auseinandersetzen. Das muss therapiert werden und fertig, weil das ist dann halt so. Es ist so, das ist aber dann auch nichts im Grunde Schlimmes, für das du dich jetzt schämen musst. Das ist ungefähr genauso, als wenn dir jetzt einer beim Fußball einer eine Blutgrätsche gibt und du hast deinen Unterschenkel gebrochen, ja. Und jetzt läufst du halt im Gips rum. So musst du das auch sehen, ja. Es ist halt dann einfach eine Erkrankung, die aufgrund dieser Situation aufgetreten ist, und dann musst du dir einfach helfen lassen und fertig. Ja, also ich finde, da sollte man sich auch bloß in keinster Weise für schämen oder dann denken, oh mein Gott, bin ich schwach, ja, ich habe mich doch verteidigt und irgendwie wie heißt es nochmal, und jetzt geht es mir hier trotzdem schlecht und ich fühle mich eigentlich gar nicht als die große Siegerin oder der Sieger, ja, also wie gesagt, das ist keine Schwäche.
Das wird eh nicht kommen.
Nee, eben, das wird...
Also zwei Impulse, die ich da ganz interessant finde, ist Nummer eins, meine Mutter hat lange Zeit lang in einer psychologischen Praxis gearbeitet und irgendwann, als sie noch relativ jung war, hat sie mich gefragt, so hey, jetzt war ich vielleicht so 9 oder so, keine Ahnung, und sie hat mich halt gefragt, ob sie ein, zwei meiner Kappen haben kann. Ja, dann war ich so, Kappen, also wirklich so zum, ne, für den Kopf, so Caps halt. Und dann war ich, ja, okay, wofür denn? Ja, und dann meinte sie, ja, ne, mein Chef, der hat da eine Patientin und die ist überfallen worden. Und der Mann, der sie überfallen hat, der hatte eine Kappe auf. Und seitdem hat die wirklich PTSD-Flashbacks bekommen, wenn sie Leute mit Kappen gesehen hat. Total Panik.
Also Baseball-Cap,
sowas. Genau, genau, okay. Genau. So, und da wurde das dann, das ist vielleicht total cool, weil der Therapeut ist einfach zu jeder Stunde mit Kappe gekommen. Ja. Das ist auch so echt Hammer, aber auf jeden Fall, um da so eine Desensibilisierung vorzunehmen, weil je länger sich so ein Impuls aufbaut, je mehr Raum er einnehmen kann, desto stärker wird er das Handeln irgendwie beeinflussen. Hm. Und vor allem, je länger ich Vermeidungsstrategien nutzen kann, desto größer wird der Respekt vor der Sache. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie mal jemanden habe, der hat ein Problem mit Hunden, okay, und weil einfach irgendwie in Kindesjahren irgendwann mal ein Hund blöd gekommen, keine Ahnung, ist, und seitdem vermeidet diese Person immer wieder Hunde zu sehen, weil bei jeder Fähigkeit, großer Bogen rum, wie auch immer, dann kann auch kein Gegenimpuls stattfinden, der zeigt, naja, die meisten Hunde sind eigentlich voll okay. Im Gegenteil, ich finde Hunde sogar echt toll, ne, so, aber dieser Impuls kann nicht kommen, wenn ich durch Vermeidungsstrategien diese Dinge oder diese Sachen weiter auf den Podest stellen kann. Das heißt, einmal diese Desensibilisierung sollte möglichst schnell erfahren, weil erfolgen, denn je tiefer ich das Muster reinfahre, desto stärker wird das Muster. Mhm. Das ist eine Sache. Das heißt, möglichst schnell einfach jemanden holen, der euch da so ein bisschen ranführen kann. Und das andere Thema, und das wird jetzt ein bisschen kompliziert, eine Bekannte von mir hat gesehen, wie eine Frau von einem LKW überrollt wurde. So, und ich habe das irgendwie danach gemerkt, ich habe sie irgendwie ein, zwei Mal gesehen, und sie war sehr, sehr irgendwie apathisch drauf. Es war sehr, sehr emotionslos irgendwie. Habe ich immer drüber gesprochen, hat sie mir das erzählt irgendwie. Und da, irgendwann so zwei Wochen später, habe ich sie dann wieder gesehen und da war sie wieder deutlich besser drauf. Und habe ich sie gefragt, okay, was hast du für Schritte gezielt unternommen, um da irgendwie besser mit umgehen zu können, dass du das gesehen hast? Und sie meint halt, dass einer der Punkte war, dass sie mit einer Polizistin gesprochen hat, die ihr ganz klar erklärt hat, wir haben mit dem Körper das gemacht, die Dame wird jetzt beerdigt, die Familie ist informiert und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Gefühl von Closure, ich weiß nicht, ob es da wirklich ein gutes deutsches Wort für gibt, ne? Also dieser Abschluss irgendwie der ganzen Geschichte. Und das andere ist eben, dass du den Eindruck hast, durch Informiertheit vielleicht eine gewisse Selbstermächtigung über die Sache wieder zurückzubekommen. Das kann für jeden anders aussehen, wie das stattfindet. Aber das ist eine Sache, die an sich gut ist. Das heißt, ich würde eben nicht auf den Punkt kommen von wegen verdrängen. Weil das ist etwas, wie ich dann irgendwie mich ganz schnell in ganz fürchterliche Muster festfahre, sondern es geht wirklich in meinen Augen darum, selbst die Leute, die 20 Jahre lang irgendwie Kriegsdienst geleistet haben und wirklich viele Leute, also viele schreckliche Dinge gesehen haben, diese Leute verdrängen oftmals auch, aber irgendwann kommt das. Je länger ihr das vor euch her steht, desto böser ist das Erwachen. Und deswegen ist da in meinen Augen einfach die Aufforderung von mir vielleicht, setzt euch frühzeitig mit auseinander und vor allem bei sowas, der einzige Weg ist durch. Man kommt nicht drum herum. Hm. Ja, das vielleicht mit professioneller Hilfe, dann macht es leichter.
Ja, absolut. Nee, kann ich auch nur so unterstreichen. Ja, ich glaube, das war gut, ne? Haben wir eine Menge, brauchen wir 9 Fragen heute beantwortet? Sieben. Ja, immerhin.
Sehr fast neun,
ne? Ist näher als eins, ja, auf jeden Fall. Haben wir noch irgendwas? Nee, haben wir erstmal nicht. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, Schickt uns, wie gesagt, weiterhin eure Fragen. Wir finden das super. Wir kriegen auch mal ein gutes Feedback zu unseren FAQ-Shows, weil dann auch nochmal so Fragen einfach drauf eingegangen wird, die einfach die anderen auch interessiert haben. Deshalb schickt uns bitte weiterhin Fragen und ja, dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.